Als letztes Wort in allen Ansprachen vor meinen Mitarbeitern habe ich immer gesagt, per aspera ad astra. Das heißt, auf Frauenfaden zu den Sternen stammt von Seneca. Behalte deine Sterne im Auge, sei ambitioniert, aber es muss dir auch klar sein, dass das nicht glatte, polierte Straßen sind, sondern du wirst auf Hindernisse stoßen, Rückschläge erleben und dann musst du durchhalten und weiter deinen Weg verfolgen.
Lieber Hermann, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen das zweite Mal bei S&P Leader Talks.
Guten Morgen, Georgi. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, du hast ja ein neues Buch rausgebracht, ja, Simon sagt. Und wenn ich das richtig reflektiere, hast du 3 Millionen Zeichen Text im Laufe deines Lebens aufgenommen bei den Themen, die dich bewegt haben, bei den Zitaten, die dich bewegt haben und hast die Quintessenz in deinem Buch veröffentlicht. Und da war ich sehr neidisch, weil ich mir das auch immer wieder vornehme, einen guten Text oder ein gutes Zitat oder eine gute Erkenntnis aufzuschreiben. Aber irgendwie braucht man da auch extrem viel Disziplin, das zu tun. Ja,
ja, das war natürlich auch unterschiedlich. Ich habe damit 1975 angefangen, die ersten 20 Jahre in Notizbüchern und so etwa ab Mitte der 90er Jahre dann digital. Nicht wie ein Tagebuch, sondern Ideen, Einsichten, Begegnungen. Und da kamen diese 3 Millionen Zeichen zusammen. Aus denen habe ich die besten 20% ausgewählt. Das sind also 600.000, ungefähr 300 Seiten. Und in 23 Kapiteln gegliedert. Und eine ganz wichtige Einsicht bei der Durcharbeitung dieser langen Notizen war, wie viel man vergessen hat. An Begegnungen, an Ideen. Also es war ein Aha-Erlebnis, durchzugehen und zu sehen, was man 1995 oder 1988 gemacht und erlebt hat. Also ich kann nur jedem raten, solche Ideen aufzuschreiben. Und heute mit digital ist das ja einfacher. Man kann das unterwegs machen. Man kann dann suchen nach bestimmten Stichworten. Man vergisst unheimlich viel.
Ja, und mit einem Telefon hat man zurzeit wirklich die Möglichkeit, die Vergangenheit zu verewigen, ja, permanent, entweder durch Bilder oder durch Aufnahmen von spannenden Notizen. Und ich wurde mal in einem Interview gefragt, gibt es irgendwelche physische Dinge, an denen ich wirklich hänge? Und so, ich musste wirklich nachdenken, weil ich darin geübt bin, so klassisches Detachment zu betreiben. Und dann ist mir eingefallen, ich hänge am Backup meines iPhones. Das ist alles, was man so in den letzten Jahrzehnten aufgenommen hat und irgendwie erfasst hat, das ist da gespeichert. Und ich meine, wir tendieren sowieso dazu, die Vergangenheit ein bisschen zu glorifizieren. Klar. Weil man nimmt ja nur die schönen Eindrücke und Einblicke auf und nichts, was so schlecht gelaufen ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast.
Ja, das ist natürlich ein Mechanismus der menschlichen Psyche, das Leben möglichst angenehm zu gestalten, indem man unangenehme Dinge eher in den Hintergrund drängt. Allerdings gelingt das nicht immer bei irgendwelchen dramatischen Ereignissen, da bleibt doch etwas hängen. Aber was die Aufzeichnung von solchen Dingen angeht, da bin ich der Meinung, dass man das doch schriftlich machen sollte. Zum Beispiel hatte ich dann so einen dicken Ordner, 1600 Seiten oder zwei Ordner, und da kann man auch mal durchblättern. Während ich, wenn ich mir das auditiv vorstelle, dann ist das doch ein bisschen schwieriger. Ich wundere mich immer, wenn solche Filmfestivals sind, wo dann 100 Stunden Film angeboten werden, wie die Jurys das bewältigen. Und das gilt im Übrigen auch für das Buch. Dort liest man nicht von Anfang bis Ende, sondern man blättert, denkt nach über einen Gedanken und geht dann weiter. Und die Kapitel helfen eben, dass man sich gerade ein Thema aussucht. Das geht von Führung als erstem Kapitel sozusagen als wichtigstes im Management bis zum Kapitel 22, was ein ähnlich mysteriöses Phänomen wie Führung beinhaltet, nämlich Marke. Warum sind Marken so attraktiv und andere nicht attraktiv? Das ist also auch ähnlich wie bei Führung nicht zu 100% wissenschaftlich erklärbar.
Und du startest ja bei dem wichtigsten Kapitel über die Führung mit einem Zitat: Führung bleibt ein mysteriöses Phänomen. Ja? Und es gibt ja unglaublich viel Forschung, aber man hat das Gefühl, dass es immer noch nicht sehr fortgeschritten, ja, die Erklärung für dieses Phänomen.
Ganz genau. Also die Wissenschaft kann heute nicht fundiert oder überzeugend erklären, warum Menschen bestimmten Führern folgen und anderen eben nicht folgen oder andere als Führer nicht erfolgreich sind, nicht wirksam sind. Und das bezieht sich auch auf die Prognostizierbarkeit. Man kann nicht mit Sicherheit voraussagen, ob jemand als Führer performen wird. Zwei Beispiele aus der Geschichte habe ich dort zitiert. Das eine ist ein Zitat des österreichischen Schriftstellers Franz Pley, der Lenin während dessen Münchner Studienzeit kennenlernte um 1900 und sagte: Niemand von uns, der Lenin kannte, hätte sich jemals diese Rolle Lenins in der Geschichte vorstellen können. Und ein fast identisches Zitat gibt es zu Putin aus seiner Zeit in Dresden als KGB-Agent. Dort sagt ein KGB-Kollege von ihm: Niemals hätte uns einer von uns sich das vorstellen können. Und das geht auch auf moderne Führungsauswahl. Ein ganz aktuelles Beispiel: Im September 2024 hörte Ulf Mark Schneider als CEO von Nestle auf. Und Nestle gilt ja als das Musterbeispiel von Kontinuität, von Geschick in der Auswahl der Top-Führungskräfte. Dann wurde ein neuer CEO ernannt, der wurde nach einem Jahr gefeuert. Also selbst einem Unternehmen wie Nestle passiert, dass sie sich irren bei der Besetzung von Top-Führungspositionen. Und bei BP in England ist vor kurzem dasselbe passiert. Nach kurzer Zeit wurde der CEO wieder verabschiedet. Also Führung bleibt ein mysteriöses, nicht mit Sicherheit prognostizierbares Phänomen.
Das ist auch sehr, sehr interessant zu beobachten. Wir haben ja sehr viele intelligente, hungrige Menschen in unserer Firma. Und wir beobachten ja unser Alumnus- und Alumni-Netzwerk. Und es ist total faszinierend, wie in unterschiedlichen Kontexten die Menschen in unterschiedlichen Systemen eine ganz andere Potenzialentfaltung erleben und erfahren, wie zum Beispiel in unserer Firma. Weil wenn sie dann einen anderen Pfad nehmen, stellt man plötzlich fest, wow, das hätten wir in dem Kontext nie zugetraut, den Menschen. Und da hast du jetzt sehr bestimmt ähnliche Erfahrungen machen dürfen.
Ja, ich habe diese Erfahrung vielfach gemacht und habe mich genauso oft geirrt wie die eben Zitierten. Manche, die wir zu Partnern befördert haben, bei uns, wo ich skeptisch war, ob die es packen, die haben dann meine Erwartungen weit übertroffen. Und bei anderen war ich sicher, dass sie es packen und hohe Leistung bringen würden. Und das trat nicht ein. Also ich habe mich genauso oft geirrt wie irgendwelche Aufsichtsratsgremien in großen oder mittelständischen Unternehmen. So eine besondere Situation ist dann auch beim Übergang von Familienmanagement auf Familienfremde. Das ist ja für die Familie, der das Unternehmen gehört, immer eine schwierige Situation, wenn bisher ein Familienmitglied die Firma geführt hat und jetzt hat man keinen oder die Nachfolger wollen es nicht und dann geht man auf familienfremde Manager. Das sage ich auch aus vielen Erfahrungen. Der dritte Versuch wird normalerweise klappen. Also beim ersten Versuch, das kann sowohl an der Familie liegen, dass sie sich nicht damit abfinden können, dass ein anderer jetzt zumindest das operative Sagen haben muss. Es kann aber auch genauso an dem Manager liegen. Die kommen ja dann oft aus Großkonzernen und sind eine ganz andere Unternehmenskultur gewohnt. Und Das gilt auch für Mitarbeiter, die uns verlassen. Da machen manche große Karriere und andere bleiben dann in den neuen Unternehmen irgendwo stecken. Also Fähigkeit zu führen bleibt mysteriös. Ist sie genetisch? Ist sie erfahrungsbedingt? Kann sie gelehrt und gelernt werden? Das sind alles sehr offene Fragen.
Du hast ja auch in deinem Buch eine sehr interessante Anmerkung, immer wieder merke. Meistens sind das deine eigenen Beobachtungen, die du ausgesucht hast. Und du sagst bei einem, wer führen will, darf nicht die Stimmen zählen, Hermann.
Ja, führen heißt nicht abgucken, was die Masse gerne hätte, sondern das zu tun, von dem man überzeugt ist. Und wo man dann auch authentisch sein kann und keine Rolle spielt. Das ist keine Garantie, dass das die optimale oder die richtige Entscheidung ist. Aber zu dieser Entscheidung muss man stehen und versuchen, sie durchzusetzen. Es gibt ja zwei Arten von Führern oder ich sage mal sogenannten Führern. Gibt es eine alte Geschichte, ich glaube aus der Französischen Revolution. Eine Masse von Leuten läuft über den Marktplatz. Und dahinter läuft einer her und stolpert. Und jemand sagt zu ihm, pass auf, die überrennen dich. Und er sagt dann, nein, ich muss zu denen, ich bin ihr Führer. Das ist der Führer, der eben guckt, was in der letzten Volksbefragung rauskommt, sich danach dauernd richtet. Aber das sind nicht die Führer, die die Welt verändern. Die Welt verändern, die kommen eben mit Überzeugungen und richten sich nicht nach der jeweiligen Stimmungsumfrage.
Hermann, beobachtest du diese Menschen, die zurzeit vielleicht auch die Geschichte verändern? Ich würde jetzt Elon Musk nehmen, weil der als Führungskraft auf einer Seite sehr umstritten ist, aber auf der anderen Seite, was er wirklich nicht macht, die Stimmen zählen. Und der ist jetzt der erste Billionär und der hat so viele Branchen ein bisschen auf den Kopf gestellt und ob er dabei sehr viele Fans gewonnen hat in eigenen Reihen, kann ich nicht einschätzen. Aber der hat irgendwie, der war gegen Isomorphismus, ja, der hat wirklich seinen eigenen Weg gemacht. Wie siehst du diese?
Ja, wenn man die Leistung von Elon Musk sieht mit Tesla, mit SpaceX und X und so weiter, dann übersteigt das meine Vorstellungskraft. Und ich habe seine sehr umfangreiche Biografie gelesen. Da hat man den Eindruck, das ist die idealtypische Mischung zwischen Genie und Wahnsinn. Mhm. Also er hat sicher nicht die Fahne nach dem Wind der Meinung gerichtet. Umgekehrt, ohne dass ich diese Details kenne, muss er ja in seinen Unternehmen extrem fähige Führungskräfte haben und diese auch halten. Zum Beispiel in SpaceX spielte ja ein Deutscher eine sehr große Rolle. Ich glaube, der hieß Königsmann. Und da ist interessant, er beansprucht ja ausschließlich die Bühne. Wenn etwas passiert, ein neues Modell eingeführt wird oder jetzt die Börseneinführung von SpaceX, dann erscheint er nur als einziger auf der Bühne. Und das heißt, die Führungskräfte in der zweiten Reihe, die tatsächlich diese Unternehmen managen, denn so viel Zeit kann er gar nicht haben, sich um jeden Fall da zu kümmern, die müssen auch bereit sein, ihm die Bühne zu überlassen. Da darf wahrscheinlich keiner den Kopf rausstrecken und sagen, ich will jetzt auch mal im Weltfernsehen erscheinen. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Aber diese Typen gibt es auch, die extrem fähige Manager sind, aber nicht am Erscheinen in der Öffentlichkeit interessiert sind. Und meinem Eindruck nach muss es ihm gelungen sein, solche Leute zu gewinnen und auch zu halten.
Und du beschreibst in deinem Buch, dass du von der Toskana fasziniert bist, weil Toskana so viele fähige Menschen hervorgebracht hat. Und einer der Erfolgsfaktoren war, dass die fähigen Menschen anziehen. Und ich glaube, das kann man schon als Erfolgsfaktor in einer Firma betrachten.
Ja, das ist ganz eindeutig so in vielerlei Hinsicht. Also wenn wir die Toskana um 16, 1700 sehen, da war da eine Ansammlung von Weltgenies, Leonardo da Vinci, Michelangelo und Buonarroti und wie sie alle hießen, Architekten, auch dann Naturwissenschaftler. Das ist einmalig, das ist vergleichbar mit dem Silicon Valley heute. Die kennen sich ja auch alle untereinander. Peter Thiel, Elon Musk haben
PayPal
zusammen
Mafia,
PayPal gegründet, dann bei Palantir. Und das ist ja ein relativ kleines Gebiet, San Francisco bis Santa Clara. Das sind 70, 80 Kilometer, wo sich das fast alles abspielt, auch mit Anthropic und wie die Neuen dann heißen. Und die ziehen mehr an. Aber die befruchten sich auch gegenseitig und sie haben dann ein Ökosystem, in dem auch Kapital zur Verfügung steht. Wir haben ja in Deutschland nicht das Problem, dass wir zu wenig Grundlagenerkenntnisse haben, aber ein Aleph Alpha, der hat da eine Rekordsumme von 500 Millionen eingesammelt und Anthropic hat gerade 75 Milliarden in einer Finanzierungsrunde angehört. Dann ist doch klar, wer bei diesen teuren Investitionen in Datenzentren, in Training der Modelle, in Entwicklung der Software gewinnen wird. Nicht der 500 Millionen einsammelt, sondern der eben Milliarden wert ist an der Börse oder auch bei Private Equity Investoren dann hohe zweistellige, wenn nicht dreistellige Milliarden, nicht Millionen, sondern Milliardenbeträge einsammeln kann.
Ne? Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist, dass wir das je aufholen in diesem Wettrennen mit so viel Venture Capital.
Also innerhalb Deutschlands, auch innerhalb Europas, können wir das nicht aufholen. Deswegen ist für mich auch dieses Streben nach Souveränität eine Illusion. Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung mit einem sehr bekannten Politiker, der sagt, ja, jetzt wird in Heilbronn investiert. Und wir werden jetzt auch einen Einfluss in dieser IT-Weltwirtschaft haben. So, in Heilbronn investiert ja die Schwarzgruppe Lidl. Ich habe mir dann mal die Zahlen angeguckt. Lidl macht 115 Milliarden Umsatz, ist ja auch nicht wenig. Wenn es hochkommt, 2-3% Nettogewinn, also wir reden von einem Nettogewinn dann von 2-3 Milliarden in der Größenordnung. Alphabet, die Mutter von Google, machen 100 Milliarden Nettogewinn. Auch das setzt wieder die Größenordnungen in Beziehung zueinander. Und was ist für mich die Schlussfolgerung daraus? Die Schlussfolgerung ist, dass wir in dieser globalen Arena nur etwas über transatlantische Kooperationen erreichen können. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man, wenn man etwas zu bieten hat, in New York an die Börse geht, an die Nasdaq, wie BioNTech das gemacht hat, und Kapital, Private Equity Kapital auch aus Amerika dann sich holen muss, weil hier einfach nicht genug Masse verfügbar ist. Und es wird jeden Tag appelliert, dass die wohlhabenden Family Offices, die Rentenversicherung und so weiter da reingehen, aber es passiert ja faktisch nicht.
Und du bist ja auch ein Kenner von China, du bist ja sehr, sehr viel auch drüben. Und wenn man jetzt von der Seite die Entwicklung in diesem Land betrachtet, alleine jetzt in der Humanoid-Robotik, was die da mit diesen Shaolin-Robotern gezeigt haben, das ist ja absolut faszinierend, mit welcher Geschwindigkeit sie auch industrialisieren. Wie beobachtest du das?
Bei meiner letzten Reise vor einigen Monaten, da war ich unter anderem in zwei Städten, Nanjing und Hefei. Nanjing kennt man vielleicht hier noch, Hefei eher nicht. Und dann fiel mir eine globale Rankingskala zufällig in die Hand nach dem wissenschaftlichen Output nach Städten. Global. So, an welcher Stelle lag Nanjing? Das sind alles natürlich 12 oder 15 Millionen Städte. Nanjing war Nummer 6, Hefei, keiner kennt die hier, Nummer 13. Die beste deutsche Stadt war Berlin, Nummer 27 und München lag auf Platz 28. Also das zum Thema wissenschaftliche Grundlage. Hier rede ich von wissenschaftlichen Publikationen. Das zweite Thema ist aber vielleicht noch wichtiger. Ich höre mir dann ja auch immer die Vorträge der chinesischen Referenten an, die werden ja übersetzt. Und da gab es ein Thema: Innovation mit Betonung auf Schnelligkeit der Umsetzung von Forschung in marktfähige Produkte. Das scheint also eine ganz besondere Stärke zu sein. Mir erzählte kürzlich ein Autoindustrie-Insider, dass deutsche Unternehmen bisher etwa 4 Jahre brauchten für die Entwicklung eines neuen Modells und man mit Hilfe von KI das auf 18 Monate reduzieren will und die Chinesen seien bei 14 Monaten. Also das ist gleichzeitig unsere größte Schwäche. Es dauert aufgrund von Bürokratie, aber auch aufgrund von zu langsamen Entscheidungsprozessen in Deutschland zu lange, bis wir Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte umsetzen. Und diese Geschwindigkeit, die scheint ja überall zugenommen zu haben. Das kommt also hinzu zu der mangelnden Skalierungsfähigkeit durch Kapitalengpässe oder zu engen Markt oder Bürokratie. In Holland gibt es einen Unternehmer, der hat eine interessante Sache, und zwar mobile Ladegeräte. Also jetzt sind mehr Elektroautos im Umlauf und wenn irgendwo einer stehen bleibt, weil die Batterie leer ist, dann ruft er den an, der kommt dann mit seiner Batterie und er kann die Batterie vor Ort aufladen. So wie ADAC bei traditionellen Autos.
Elektrische Kanister sozusagen.
Was ja, elektrische Kanister. Und der ist in Holland ganz erfolgreich und sagt, ich will jetzt nach Europa expandieren. Es dauert in jedem Land 2 Jahre oder so, bis ich die Zulassung habe. Weil er muss dann in jedem Land wieder zertifiziert werden. Er muss natürlich seine Dokumentation in 27 Sprachen übersetzen. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu USA und China. Uber hat sein System 3 Jahre lang in San Francisco getestet und dann unmodifiziert es auf alle amerikanischen Großstädte ausgerollt. Wenn Sie das in Berlin oder Köln machen, dann muss man 27 Bürokratien überwinden, 27 Sprachen und so weiter. Und deshalb werden solche Massensysteme in Massenmärkten nicht aus Deutschland und auch nicht aus Europa. Es gibt ein paar Gegenbeispiele, Spotify nenne ich mal, aber als Regel kann man sagen, solche massendigitalen Systeme werden nicht aus Deutschland oder Europa kommen.
Um das zu illustrieren, nehme ich ein Zitat von dir. Die 10 Gebote bestehen aus 279 Wörtern. Aus 300 Wörtern besteht die Unabhängigkeitserklärung der USA. Und aus 25.911 Wörtern besteht die EU-Verordnung zur Einfuhr von Karamellbonbons.
Ja, das sagt alles.
Das sagt
ja, und wenn man wahrscheinlich alle EU-Verordnungen dieser Art zusammenrechnet, dann sind das nicht 3 Millionen Zeichen wie in meinen Notizen, sondern wahrscheinlich eher 3 Milliarden. Und dann werden diese EU-Verordnungen ja nochmal in nationale Gesetze und Verordnungen. Da vervielfacht sich das, ja. Und Karamellbonbons und deren Einfuhr sind natürlich ein wichtiges Thema, sodass dafür muss man 25.000 Zeichen oder Seiten haben. Ja, das sagt alles.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Und du sagst auch, dass erfolgreiche Menschen steigen nicht auf, weil sie oben hin wollten, sondern weil sie unten weg wollten.
Ja, das ist ja eine Frage der Motivation. Warum kämpft man da voranzukommen? Und wenn es einem unten nicht gefällt, dann ist das die einzige Methode, dass man sieht, dass man befördert wird. Ja. Und dann, wenn man das gut macht, kommt man automatisch nach oben. Da habe ich übrigens noch einen Tipp, insbesondere für junge Leute. Aha. Dazu halte ich demnächst in Warschau einen Vortrag. Ich halte nichts davon, wenn junge Leute mit 19 oder 20 schon wissen, wo sie mit 60 stehen. Sondern mein Rat ist, mach das, was du gerade tust, sehr gut, optimal, dann werden sich Chancen eröffnen. Auch wenn ich meinen eigenen Lebenslauf sehe, Studium, ich komme ja von einem kleinen Bauernhof, dass ich promovieren würde, war da nicht vorgesehen. Dann ergab sich die Chance. Ich wollte eigentlich Manager werden, dann ergab sich die Chance zur Habilitation zum Professor. Als ich Professor wurde, hätte ich niemals gedacht, dass ich das aufgebe, aber 15 Jahre später habe ich die Professur damals an der Universität Mainz aufgegeben und bin voll in unser Unternehmen eingestiegen. Also mein Leben ist völlig ungeplant verlaufen, aber es gaben sich immer wieder Zwischenstationen mit Chancen, die ich dann ergriffen habe. Also mach den Job, den du gerade tust, wirklich optimal, dann wirst du neue Chancen bekommen und dann kannst du dich entscheiden.
Ja, was mir auch in meinem Leben geholfen hat zu verstehen, dass wir zwar vorwärts leben, aber so richtig das Leben verstehen wir erst rückwärts.
Das ist richtig, ja.
Und die Serendipität, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Phänomen beschäftigt hast, aber das ist etwas, worauf wir achten sollten, dass wir möglichst viele Chancen kreieren.
Ja, die Serendipität habe ich auch in einem Kapitel im Buch beleuchtet. Der Ausdruck ist mir zum ersten Mal übrigens 1978, als ich ein Jahr am MIT war, begegnet. Da gab es nämlich auf der Massachusetts Avenue in Cambridge einen Laden, der hieß Serendipity. Und da habe ich mich damals mal damit beschäftigt. Und da ist ein altes Wort für Ceylon, wo dann die drei Prinzen von Serendip. Und da kann ich nur sagen, auch wieder, da kann man ja aus dem eigenen Leben nur berichten, wie viel solcher Zufälle, ungeplanten Dinge auch mein Leben bestimmt haben. Ein Beispiel, ob man das als Serendipität bezeichnen würde, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall als Zufall. Im Januar 1979 habe ich den berühmten Marketing-Guru Philipp Kotler an der University, Northwestern University, besucht. Ich habe ihm dann erzählt, ich mache Preisforschung und ich habe die Ambition, einen Einfluss auf die Praxis zu erzielen. Das sagt er, das haben doch alle jungen Wissenschaftler und keiner schafft das. Und dann sagte er, aber ich kenne einen in Chicago, der nennt sich Price Consultant, Preisberater. Den habe ich auch später getroffen, das war ein Einzelkämpfer. Da ging mir ein Licht auf, kannst du mit Preisberatung, was mein Forschungsgebiet war, deinen Lebensunterhalt verdienen. Also das war sicher so ein kleiner Baustein, dann einige Jahre später Simon Kucher zu gründen, zusammen mit meinem ersten Doktoranden Eckart Kucher. Das sind so Zufälle, die dann ein kleines Flämmchen in Gang setzen, was später eine große Flamme werden kann.
Ja, absolut. Und in diesem Kontext ist auch eine Frage nach dem Bauchgefühl. Du sagst ja, das Bauchgefühl dominiert den Intellekt. Der Bauch ist schneller als der Geist. Oder das ist so ein Merkposten bei dir. Wie siehst du das aktuell? Ich meine, du blickst jetzt auf so viele Jahrzehnte erfolgreichen Lebensweise und Führung. Bestätigt sich das jetzt?
Ganz klar, es ist oft so, dass ich das spontane Bauchgefühl dann doch durchsetzt. Also ich bin da nicht immer diszipliniert, aber in der Regel mache ich so, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und nicht richtig weiß, ja oder nein, soll ich oder soll ich nicht, dann warte ich in der Regel einige Tage ab, überschlafe das und dann ergibt sich die Entscheidung. Die ergibt sich aber weniger aus intensivem Nachdenken, Analyse, sondern eher, dass du vom Bauch her zu einem Gefühl kommst, so wird es jetzt gemacht. Und da darf ich noch ein zweites Ingredient dazu bringen. Bei vielen meiner wichtigen Entscheidungen hat meine Frau eine ganz decisive Rolle gespielt. Zum Beispiel bei der Entscheidung, meine Lebenszeitprofessur aufzugeben. Soll ich das machen? Da trägt man sich natürlich eine Zeit lang. Ich bin übrigens der einzige mir Bekannte, der das gemacht hat, unter deutschen Professoren. Und wenn dann von der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner eben diese Entscheidung mitgetragen oder sogar gepusht wird, dann fühlt man sich sicherer oder wohler in der Entscheidung. Also das, bei jeder Entscheidung gibt es ja die sogenannte kognitive Dissonanz, weil man für eine Alternative die andere Alternative aufgibt. Also ich habe mich für den Fulltime-Job bei Simon Kuch entschieden und damit meine Professur aufgegeben. Und das bereitet Unwohlgefühle, kognitive Dissonanzen. Und wenn man da einen hat, der mit Bucht hält, dann ist die kognitive Dissonanz nicht ganz so stark.
Ja, man sagt ja auch, dass der eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren des Lebens, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin anzutreffen, das kann entweder in eine Richtung oder in die andere Richtung sehr teuer werden. Ja,
ja, und wenn man die Realität und die Statistiken sieht, auch in meinem Bekanntenkreis, wenn man jetzt als Kriterium nimmt, dass man nicht die richtige Partner oder den richtigen Partner gefunden hat, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist da bestenfalls 50%. Natürlich kann einer sagen, ja gut, wir waren 10 Jahre zusammen, für die Zeit war das richtige, der richtige Partner oder nicht richtige. Ich bin jetzt in diesem Jahr seit 53 Jahren verheiratet und meine insofern, dass das einigermaßen geklappt, aber auch das ist Glückssache.
Also. Und Hermann, das ist aber auch viel Arbeit. Ich meine, so viele Jahrzehnte zusammen zu leben, bedeutet ja nicht nur Glück zu haben, dass alles perfekt ist, sondern das ist ja auch eine Frage der Entscheidungen, der Dissonanzen, die man vielleicht immer wieder trifft.
Ja, zum Beispiel, ich habe ja viele mehrere Jahre in USA, Japan, China und bei diesen Auslandsaufenthalten ist immer meine Frau mit Kindern, unsere Tochter ist alleine, als sie 8 Jahre war, in die deutsche Schule gefahren in Tokio, als wir da zu einem Gastsemester waren. Und das muss auch jemand mitmachen. Also ich kenne auch Fälle, wo Karrieren gescheitert sind, weil der Lebenspartner nicht willens war, in solche Situationen hineinzugehen.
Und das ziemlich häufig sogar. Ja,
ja.
Das heißt, ja. Weil das ist ja schon in gewisser Art und Weise eine Aufopferung für einen gewissen Zustand.
Vor allem auch der eigenen beruflichen Laufbahn, weil da muss man verzichten auf bestimmte oder sich beurlauben lassen für bestimmte Zeiten. Und das ist ja alles nicht, wenn jemand in einer Karriere ist, nicht karriereförderlich.
Ich glaube, was hier auch eine große Rolle spielt, das sind soziale Erwartungen. Und das heißt, an einen Mann oder eine Frau. Und die Auseinandersetzung mit diesen Erwartungen kostet auch unglaublich viel Energie, woran auch sehr viele scheitern, weil es sich gehört, dass der Mann oder die Frau einfach daheim sind, jeden Abend. Ich bin ja auch 4-5 Tage die Woche unterwegs gewesen und das ist, glaube ich, ein größeres Thema.
Ja, ich habe gerade noch so einen Fall von Bekannten gehört, da war jemand Professor an einer deutschen kleineren Universität. Und er hatte auch eine Reihe von Rufen an größere und bekanntere Universitäten. Da sagte mir jemand, der uns beide kennt, das ist an der Frau gescheitert. Der ist also sein ganzes Leben dann in der kleineren Universität geblieben, obwohl er größere Chancen hatte an berühmteren Universitäten. Ja, das sind dann so Karriereblöcke. Eben auch schwieriges Thema, insbesondere wenn beide Partner eine Karriere verfolgen, so das Dual-Career-Problem ist wirklich schwer zu lösen.
Ja, dieser Dual-Ansatz, du hast ja das als Ambidextrie beschrieben, diese Beidhändigkeit, du sagst ja, dass rund 10% der Menschen oder Manager beherrschen diese Beidhändigkeit, das heißt, wir sagen immer wieder zum Beispiel der duale Ansatz der Transformation, dass man bereits jetzt sich nicht nur mit der Reparatur des bestehenden Kerngeschäftes beschäftigen sollte, sondern sich schon Gedanken machen sollte, wie ich übermorgen erfolgreich bleibe oder sein kann.
Ja, wenn man jetzt mal ein aktuelles Beispiel nimmt, nehmen wir an, jemand ist wirklich ein Top-Ingenieur in der Konstruktion, in der Verbesserung von Verbrennungsmotoren und ist 45 Jahre alt, hat also noch 20 oder mehr Berufsjahre vor sich. Was macht der arme Kerl? Steigert er sich jetzt noch mehr, den Verbrennungsmotor zu verbessern? Mit sehr fraglichen Aussichten, dass er es schafft, auf Elektro und die ganze damit verbundene Software umzustellen, ist relativ unwahrscheinlich. Und im Moment haben wir ja sehr viele dieser Umbruchssituationen, wo man dann Manager haben muss, die beides handeln können. In der Energie, in der Chemie, in internationalen Friktionen. Das ist schon eine verdammt große Herausforderung. Also es gibt ja auch nur zwei oder drei Leute, die einen Nobelpreis in zwei verschiedenen Disziplinen gewonnen haben.
Ja,
ich glaube, Madame Curie war eine und ich glaube Linus Pauling.
Ja, das ist ja insofern interessant, weil einige das mit der fluide Intelligenz erklären, die nachlässt und man sagt, dass man für einen Nobelpreis in besten Jahren der kognitiven Fähigkeit sein muss.
Ja.
Und deswegen ist das ja meist so bis 30, 35. Und dann reicht es nicht mehr für die zweite Auszeichnung, weil man einfach nie genug Power unter dem Dach hat. Ich weiß nicht, ob du dir Gedanken gemacht hast, es gibt ja dieses Survival-Bias-Prinzip, dass sehr viele darüber reden, was die Erfolgsfaktoren sind der Führung und des Unternehmertums. Es gibt aber auch sehr viele Misserfolgsfaktoren, die man eher vernachlässigt, die aber genauso entscheidend sind, um einfach Fehler zu vermeiden. Würdest du sagen, dass du da auch ein paar Misserfolgsfaktoren vor Augen hast? Ich habe jetzt über einen gesprochen, ja, zum Beispiel nicht zu viele Stimmen zu zählen. Ja, das ist ja auch ein.
Also für eine große Gefahr und einen Misserfolgsfaktor bei Personen, die aufsteigen in höhere Führungspositionen, halte ich Arroganz. Ich glaube, dass es einige, die werden mit dieser neuen Situation nicht so richtig fertig, entwickeln dann Arroganz und das schwächt total die Führungsfähigkeit, weil die Führungsfähigkeit, das habe ich ja vorher schon gesagt, wir wissen nicht genau, warum folgen die Menschen manchen und anderen nicht, aber sie folgen nicht Leuten, die gegenüber ihnen mit Arroganz und Respektlosigkeit auftreten. Also das würde ich für einen großen Misserfolgsfaktor halten.
Das kann ich
nachvollziehen. Man kann da so ein bisschen umdrehen. Was ist das Gegenteil?
Demut.
Von Arroganz, Bescheidenheit, Demut. Da habe ich übrigens einen Ausdruck. Ich komme ja aus der Eifel, einem ländlichen Gebiet, früher das Sibirien Preußens. Und ein Landsmann von mir ist Mario Adorf. Und der war auch ganz bodenständig geblieben. In einer Laudatio für ihn habe ich den Ausdruck Eifelkeit geprägt. Eifelkeit als Gegenteil von Eitelkeit. Mhm. Also Eifelkeit ist eine wichtige Eigenschaft, wenn man als Führer erfolgreich sein will. Das heißt, relativ bescheiden, mit Respekt den Leuten gegenüber auftreten. Demut, sagst du. Das sind ja alles Begriffe, die in die gleiche Richtung gehen. Und auf diese Begriffsprägung, Eifelkeit, war ich besonders stolz. Sie kommt natürlich bei meinen Landsleuten in meiner Heimat gut an.
Ach, kann ich nachvollziehen. Und
viele Kölner sind ja auch eifelstämmig.
Nein, aber das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich merke auch, dass Menschen man einfach weniger Erfolg gönnt, wenn sie diese Arroganz auch an den Tag legen. Es ist einfach besser, offen im Herzen den anderen Menschen gegenüber zu sein. Und das widerspricht sich, wenn man arrogant ist. Ja.
Ja, und das wird dann teilweise befördert durch Symbole. Zum Beispiel einen entsprechend großen Dienstwagen zu haben oder einen Chauffeur zu haben oder Leibwächter, Bodyguards zu haben. Da merkt man richtig, dass sich manche, das gilt jetzt vor allem für Politiker, dass die sich wohlfühlen dadurch, dass sie so wie früher der König auftreten können mit einer Entourage und dicken Autos davor mit Blaulicht. Damit werden nicht alle fertig. Während andere das ganz gut machen, die ändern ihre Persönlichkeit nicht und kommen damit auch wesentlich besser an.
Kann ich auch nachvollziehen. Wenn man deinen Lebensweg anschaut, dann ist es ziemlich erfolgslinear. Das ist ja, man hat das Gefühl, so von einer Etappe zu der nächsten, von einer Etappe zu uns eher ein richtiger Aufstieg. Hermann, hattest du auch Zweifel auf diesem Wege? Und wenn ja, wie gehst du mit solchen Zweifeln um oder Niederlagen?
Ja, es gab natürlich viele, viele Situationen, in denen ich zweifelte. Ich hatte nie vor, Wissenschaftler zu werden. Dann kommt das Angebot, dass ich habilitieren konnte bei meinem Doktorvater. Und da war meine Frau auch ganz entscheidend. Ich wollte Manager werden und nicht am Schreibtisch sitzen. Heute bin ich ein Schreiberling geworden. Und da sagt, nein, das machst du. Ja gut, dann habe ich das gemacht. Wir haben auch bei Simon Kucher Fehler gemacht, strategische Fehler. Ich darf mal zwei Beispiele nennen. Bevor wir Simon Kucher gründeten, war ich Direktor des größten Management-Weiterbildungsinstitutes. Das hieß Universitätsseminar der Wirtschaft und saß in Schloss Kracht bei Köln. Damals das größte Institut dieser Art. Das ist der Vorgänger von der European School of Management and Technology, die heute in Berlin sitzt. Und deshalb war ich mit Management-Weiterbildung sehr vertraut. Und da haben wir gedacht, bei Simon Kucher, wir machen auch einen Zweig auf Management-Weiterbildung. Und zwar gab es damals so etwas wie Executive MBA, also neben der beruflichen Tätigkeit einen MBA oder sowas erwerben, noch nicht. Und wir wollten das nach dem Modell des deutschen Berufsschul, des dualen Bildungssystems machen, dass also junge Naturwissenschaftler, Ingenieure einen oder zwei Tage pro Woche, und wir hatten mit Siemens schon eine Vereinbarung, wir hatten Dozenten, das stand also alles. Und dann gab es ein entscheidendes Mittagessen bei Siemens und dann sagte der Vorstand, wir können es nicht machen, wir können diese Leute, die in Forschung und Entwicklung arbeiten, nicht ein oder zwei Tage pro Woche aus der Fabrik lassen. Und damit war das Ding gestorben. Das war so ein Fehlschlag. Wir hatten da eine eigene GmbH gegründet und also auch schon investiert. Ein zweiter Fehlschlag war, das nennt man Economic Consulting. Da geht es darum, in Kartell- oder ähnlichen Prozessen Gutachten abzugeben. Und da haben wir eine Dame eingestellt, die hatte einen Doktor in Jura, hatte bei der Europäischen Kommission in der Wettbewerbsbehörde gearbeitet, also Erfahrung, und einen Doktor in Wirtschaft. Und dann haben wir ein Projekt für einen großen Softwarekonzern gemacht, der eine andere Marke übernehmen wollte. Dann habe ich beim Kartellamt, beim Bundeskartellamt vorgetragen, unsere Befunde, die eigentlich dafür sprachen, dass dadurch keine Marktmacht entstand, weil das war ein anderer Zweig von Softgetränken. Dann sagte der Vorsitzende der Kommission, beraten Sie dieses Unternehmen auch? Da musste ich ja sagen. Und damit war ich als Gutachter weg. Und auch da hatten wir die Abteilung, die Dame eingestellt, alles investiert. Und dann habe ich gesagt, wir ziehen die Reißleine. Die Rolle als Berater und als Gutachter, die ist unvereinbar. Also das sind so zwei Dinge, wo auch Dinge gefloppt und nicht so gelaufen sind, wie wir das geplant hatten.
Und was waren die besten Entscheidungen, wo du sagst, das war strategisch sehr spannend? Ihr seid ja vom Pricing so ein bisschen auch zu Topline-Beratung.
Ja, wir nennen das heute Commercial Excellence, mit nach wie vor Schwerpunkt auf Pricing, aber Vertrieb, Marketing, Positionierung, das gehört alles dazu. Eine ganz wichtige Entscheidung, ich bin da 1995 fulltime an Bord gekommen als Vorsitzender der Geschäftsführung. Und wir haben einen Strategieplan für die nächsten 10 Jahre formuliert. Und da stand drin, wir wollen ein globales Consulting-Unternehmen werden. Bis zu dem Zeitpunkt waren wir nur im Büro Bonn und hatten so 30 Mitarbeiter. Und eine Konsequenz aus der Zielsetzung, wir wollen ein globales Unternehmen werden, war, dass wir unmittelbar danach im Jahre 1996 unser Büro in USA in Boston eröffnet waren. Das war erst unser zweites Büro. Wenn man ein globales Consulting-Unternehmen werden will, dann gewinnt man nicht viel, wenn man nach Wien oder Zürich geht, schön im Deutsch. Dann muss man in die Höhle des Löwen gehen, sich dort bewerben. Nur dann wird man ein globales Consulting-Unternehmen. Das war eine ganz wichtige Entscheidung. Und eine zweite sehr wichtige Entscheidung war unser Partnermodell. Ich hatte immer die Absicht, dass unser Unternehmen unabhängig bleiben soll. Das übliche Schicksal von Consulting-Unternehmen ist folgendes. Die Gründer behalten möglichst hohe Anteile möglichst lange und plötzlich sind sie 55 oder 60. Und ich habe ja erst mit 48 meine Professur aufgegeben. 1995 wurde ich 48. Und dann müssen sie das Unternehmen verkaufen, weil die jungen Partner, wenn es einigermaßen gut gelaufen ist, das nicht mehr bezahlen können. Das heißt, 95% der Consulting-Unternehmen verschwinden durch Verkauf, durch die Gründungspartner. Und wir haben, um die Unabhängigkeit zu erhalten, Anteile sehr früh abgegeben an jüngere Partner. Und 1998 haben wir den Beschluss gefasst, dass die drei Gründungspartner, das waren also neben mir Dr. Kuchau und dann kam Dr. Sebastian dazu, auch ein Doktorand von mir, sich verpflichten, bei ihrem Ausscheiden 92,5% der Anteile abzugeben und dafür 7,5% halten zu dürfen. Die 7,5%, die sind mittlerweile auf ungefähr 5% abgeschmolzen. Und die jungen Partner kaufen jedes Jahr neue Anteile, sodass das Unternehmen heute den 230 Partnern zu 95% gehört. Und die investieren auch und passen auf, dass in ihr Geld nichts drankommt. Also ich sehe das als die Haupttriebkraft unseres Unternehmens, dass wir wirklich ein unternehmerisches Beteiligungsmodell haben und von Unternehmern getrieben werden. Also das würde ich den Schritt nach USA als Schritt in die Globalisierung und unser Partnermodell zur Sicherstellung, dass wir eigenständig und unabhängig bleiben und nicht verkauft werden. Wobei das vom Cash her für mich vielleicht mehr gebracht hätte, aber mir ging es darum, ein Unternehmen zu schaffen, was auf Dauer existiert.
Und ich glaube, der Riesenvorteil von euch war, dass ihr immer auf den Fokus und auf die sehr scharfe Positionierung gesetzt habt und in den USA auch dort diese Pricing-Kompetenz vor sich getragen hattet. Weil wenn ich jetzt die klassischen deutschen Beratungshäuser anschaue, die auch größer sind, ich meine, kaum jemand war wirklich im Ausland erfolgreich. Man blieb irgendwie in Deutschland, aber da diese Beliebigkeit, mit der man konfrontiert ist, als wenn man, sagen wir, als eierlegende Wolfsmilchsau-Beratung unterwegs ist. Ja, ihr wart immer sehr, sehr scharf positioniert.
Ja, unsere Strategie habe ich von den Hidden Champions gelernt. Was sind die drei Pfeiler? Erstens, Ambition, der Beste zu sein auf seinem Gebiet, haben wir ganz klar. Wie wird man der Beste? Nur durch Fokus. Nur Fokus führt zu Weltklasse. Aber Fokus macht einen Markt klein. Wenn wir Pricing-Berater in Deutschland wären, da hätten wir vielleicht 100 Leute. Deshalb Globalisierung. Und auf eins bin ich stolz. Der US-Markt ist heute größer als der deutsche Markt. Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal in den USA mehr Umsatz gemacht als in Deutschland. Per Ende Mai sind wir in den USA 22% gewachsen, insgesamt 14,2%. Also wir wachsen trotz der Krise und USA wächst überproportional, wird also noch stärker. Und wie du sagst, es gibt eigentlich kein deutsches Beratungsunternehmen, das im Ausland oder global ähnlich erfolgreich ist. Wir sind mittlerweile, was deutschstämmige Unternehmen angeht, nach Roland Berger die Nummer 2, aber haben im Ausland, vor allem in Amerika, eine ganz andere Position als andere Deutsche, ja. Aber umgekehrt muss man sehen, wir sind da ja mittlerweile auch 30 Jahre. Wir haben 96 da angefangen, September 96.
Ist ja nicht lang, ich meine,
ja,
also, einige sind älter.
Nicht lang, wenn man es mit dem Alter Sie, oder ich war letzte Woche bei Unterberg, die sind 180 Jahre geworden, dann ist das nicht alt, aber im Verhältnis zu einer Lebensarbeitsspanne ist es doch ganz schön lang.
Einverstanden. Aber gibt es aktuell auch Versuche, euch aufzukaufen, weil das ja so der aktuelle Trend, Beratungshäuser zu kaufen, weil man da noch gute Renditen erreichen kann und auch eine gewisse Differenzierung erfährt?
Die erste Anfrage, die ich bekommen habe, uns aufzukaufen, war 1988. Da war ich an der Harvard Business School und da sprach mich ein amerikanischer Berater an, der auch Deutschland kannte. Damals hatten wir 12 Leute, der aber gesehen hatte, dass wir mit dieser Spezialität reinkamen. Und seitdem haben wir, ich sag mal, jede Woche 2 Anrufe bekommen, wo jemand uns kaufen wollte. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Lage da ist, weil ich mich da nicht mehr drum kümmere. Aber es gibt immer noch direkte Anfragen auch an mich, die ich aber gar nicht weiter beachte oder weiterleite, weil das ist kein Thema bei uns.
Das ist sehr schön. Bei uns auch nicht. Ja. Das aktuell ist das wirklich ein neuer Trend, weil auch Venture, so Equity, versucht ja über Private Equity da reinzukommen. Das ist ja neu. Früher waren das eher Strategen, die versucht haben, so etwas aufzubauen oder so strategisch sich zu verstärken. Aktuell ist das wirklich ein Private Equity Case.
Ja.
Und Hermann, man sagt ja, dass KI die Beratung zerstören kann. Gleichzeitig zitierst du folgenden Satz: Der Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Produktivität bleibt ein großes Rätsel.
Das ist ein langes Rätsel. Das bezieht sich nämlich auf IT-Investitionen generell. Über die letzten 40, 50 Jahre gibt es ja viele Untersuchungen. Und es ist nicht so ganz klar, woran das liegt. Teilweise liegt es daran, dass eben mehr Anteil am Bruttoinlandsprodukt von hochproduktiver Industrie auf weniger produktive Dienstleistung gegangen ist. Einer, der mit dem Fahrrad Essen ausfährt, der hat nicht dieselbe Produktivität wie ein Industriearbeiter in einer modernen Fabrik. Und bei KI ist das bisher auch nicht ganz so klar. Wobei ich aber die Frage offen lasse, ob KI da nicht doch eine andere Qualität. Ich habe eben erwähnt, dass dieser Experte aus der Automobilindustrie mir sagte, dass sie hoffen, mit KI die Entwicklungszeit für ein neues Auto von 4 Jahren, das sind 48 Monate, auf 18 Monate, das wäre weniger als die Hälfte, zu reduzieren. Du hast humanoide Roboter erwähnt. Dazu habe ich auch in den nächsten Tagen noch ein Interview. Und da frage ich mich zum Beispiel, was ist eigentlich der Vorteil, die Roboter humanoid zu gestalten? Die führen ja ist das sozusagen eine Replikation der Evolution, dass der Mensch so optimal gestaltet ist, bestimmte Dinge durchführen zu können auf effiziente Weise. Ich habe zum ersten Mal Videos der Roboter von Boston Dynamics gesehen bei einer Konferenz in Korea, wo ein Professor aus Harvard, George Whitesides, diese vorstellte. Das waren dann so Tiere, die dann über Gelände gingen und damals war die Meinung, das würde vor allem im Militär eingesetzt. Dann hat Google Boston Dynamics gekauft und ich glaube, dann wurden sie weiter an Hyundai verkauft. Also diese Geräte gibt es seit 15 Jahren. Die sind natürlich heute, die können heute Salto machen und so weiter. Aber auch da ist für mich die Frage, kommt aus diesen Humanoiden speziell ein Produktivitätsschub? Wenn man sieht, wie automatisiert Firmen heute schon sind, wenn man in moderne Autofabriken oder so reingeht. Übrigens ein Unterschied zwischen China und ich war vor einem Jahr in der modernsten Fabrik von BYD. Da war sehr wenig Automatisierung, was ja auch konsistent ist mit niedrigeren Lohnkosten. Ich glaube schon, dass die KI vor allem bei Dienstleistungen einen Produktivitätsschub bringen würden, zweifache Hinsicht. Ich arbeite selbst sehr viel mit KI. Einmal was Effizienz angeht, weniger Zeit für bestimmte Aufgaben, Recherchen, Analysen, Daten, aber auch eine qualitative Verbesserung, also Effektivität. Ich schreibe zurzeit an der zweiten Auflage meines amerikanischen Preismanagement-Buches. Da habe ich Fragen untersucht mit Hilfe KI, die ich manuell nicht hätte untersuchen können. Ein Beispiel, da geht es um Gewinnrisiken aus falschen Preisstellungen. Das heißt, es geht um die Krümmung der Gewinnkurve. Diese Krümmung der Gewinnkurve, die kann eine sehr komplexe Formel haben. Aus der siehst du nicht, wie krumm die ist. Dazu musst du eine Visualisierung haben. Diese Visualisierung von Hand zu erarbeiten, hätte einen in den Wahnsinn getrieben, weil man dann immer wieder Parameter ändern muss. So sage ich KI, visualisiere mir diese Funktion und ich sehe, ob die steil ist, das heißt spitz, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht 10% drunter oder drüber liege, oder ob die Kurve flach ist, dann spielt das nicht so eine große Rolle. Also man kann mit der KI auch ganz andere Dinge machen, die man bisher manuell realistischerweise nicht machen konnte. Und insofern erwarte ich da schon einen Produktivitätsanstieg, vor allem im Bereich der, ich nenne es mal Geistesleistungen, wo es also nicht um manuelle, sondern um Verarbeitung von Wissen, von Daten, auch Wissenschaft geht. Und das geht ja dann auch, wo die Leute sagen, wir werden viel schneller in der Lage sein, pharmazeutische Wirkstoffkombinationen zu entwickeln.
Oder individueller.
Und individueller. Pricing zum Beispiel, was man Personifikation nennt, Preise stärker auf die Preisbereitschaft des Individuums auszurichten. Weil es immer alles an Daten hängt.
Klar, ohne die Verarbeitung von den Daten.
Ja.
Ich habe
zwei Beispiele dazu. Wir haben ein Projekt gemacht, da ging es um die Wirkung von Sonderangeboten in einer Fast-Food-Kette. Alle Daten, du dir vorstellen kannst, reingeworfen. Und dann kam raus, die höchste Wirkung von Sonderangeboten ist, wenn in einer Stadt ein Bundesligaspiel ist. Und man kann das ausdehnen, wenn da Großveranstaltungen sind. Dann rennen die Leute massenweise dahin. In einem amerikanischen Fall eine Einzelhandelskette, die wenden Dynamic Pricing an für verderbliche Produkte nach 18 Uhr, also Brot, Obst etc. Und haben festgestellt, dass die Wirkung nach Städten extrem unterschiedlich ist. Konnten sich das nicht erklären. Wieder alle Daten rein und es kam raus, wenn in einer Stadt viele Baustellen sind oder viele Verkehrsengpässe, dann wirken diese Dynamic Pricing Sonderangebote nicht. Auch einleuchtend. Dann fahren die Leute nicht 5 Kilometer zum Supermarkt, um das
Geld zu sparen,
zu nutzen, weil sie da im Stau stehen. Also solche Dinge, die findet man nicht mit normalem menschlichem Herangehen.
Und wie macht ihr das intern in der Beratung selbst? Ist das eine größere Initiative? Investiert ihr in eigene Kapazitäten oder wie gestaltet ihr die Zukunft dort?
Wir haben zwei investitionsmäßig große Initiativen. Die eine heißt Elevate, Simon Kucher Elevate, also ein höheres Niveau zu heben. Das sind die Know-how-Träger, die sich mit KI-Anwendungen bei uns befassen. Und dann haben wir eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die heißt Simon Kucher Engine, die das tatsächlich in der Software implementiert und praktisch Software as a Service offeriert. Und die ist mittlerweile mit eigenen Tochtergesellschaften auch schon in 7 Ländern vertreten, weil wir dieses Geschäft der IT-Implementierung, das müssen wir trennen vom Consulting-Geschäft, hilft aber dem Consulting-Geschäft enorm, weil wir natürlich sagen können, wir implementieren das auch. Und die sind sehr erfolgreich, zum Beispiel im Einzelhandel mit speziellen Programmen, auch zu Dynamic Pricing, aber generell Pricing im Einzelhandel und auch im Banking zum Beispiel.
Wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, die durch extrem hohe Komplexität geprägt ist. Und du hast ja mehrmals an vielen Stellen betont, dass die Prognosen, ich glaube, nur zu 10 oder 15% antreffen. Also, dass es verdammt schwierig ist, die richtigen Prognosen aufzustellen. Auf der anderen Seite braucht ein Unternehmen eine Vision. Du hast ja selbst erzählt, 10-Jahres-Plan. Wie findet man hier eine goldene Balance zwischen Unsicherheit und Notwendigkeit, Sicherheit herbeizuführen?
Ja, da gibt es natürlich keine goldene Balance. Wenn ich im Nebel fahre und nicht sehe, was 1 Kilometer von mir passiert, dann muss ich schnell reagieren können. Das ist die einzige Antwort darauf. Und speziell mal auf die KI bezogen, ich habe auch einen Spruch im Buch, wer heute vorgibt zu wissen, wie sich die KI in 5 Jahren auswirken wird, der ist ein Angeber. Man muss also schneller sein. Da sind wir wieder bei dem Thema der Chinesen, die schneller sind. Das ist die einzige Antwort darauf. Was natürlich auch Fehler beinhalten kann, weil wenn ich dann umsteuere und dass die ursprüngliche Vision erweist sich doch als zutreffend, aber bringe ich mal ein Beispiel, wo meines Erachtens auch eine Abhängigkeit von Modestimmungen eine zu große Rolle spielte, nämlich Elektroautos. Vor 5, 6 Jahren glaubte jeder, es wird nur noch das Elektroauto geben in Kürze. Es wurden 9.000 Euro Prämie gezahlt und VW insbesondere hat fast alles auf Elektroautos umgestellt in den Fabriken. BMW hat das nicht gemacht. Die haben Technologieoffenheit. Ich habe selber mit Oliver Zipse, der war ja bis vor wenigen Wochen CEO, darüber gesprochen und sagt, wir wissen nicht, wie sich das Elektroauto durchsetzt. Der hat mir übrigens 2 Argumente gebracht, die ich auch nicht kannte. Das eine war, wenn die ganze PKW-Flotte elektrifiziert wäre mit Batterien, sagt er, die Rohstoffe sind überhaupt nicht verfügbar. Wenn 1,4 Milliarden Autos alle eine Batterie hätten. Und dann ein zweites Argument, was ich auch interessant war, die Batterie, die wiegt 500 Kilo und wenn man das mal 1,4 Milliarden Autos, dann werden 700 Millionen Tonnen ständig transportiert. Also das ist ja auch ein Thema. Wenn man von Frankfurt nach München fährt, da fährt man oft rauf und runter oder gar über die Alpen, da müssen 700 Millionen Tonnen transportiert werden. Was ist da passiert? Meine Interpretation ist die folgende, dass die Automanager sich zu stark von dieser Mode, die vom Staat gepusht wurde, mit hohen Prämien,
ideologischen Überlegungen auch.
Ja, haben verführen lassen und nicht eine einfache Sache nicht beachtet haben, dass nämlich nur, selbst heute sagen ja nur 29% der Leute, ich kaufe mir beim nächsten Mal ein Elektroauto. Die Stimmung, auch das Thema Reichweite. Das Thema Reichweite ist für mich ganz entscheidend, während zum Beispiel das Thema, ob das Ding in 0,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt oder in 6 Sekunden auf 200, für mich völlig irrelevant. Es gibt Leute, bei denen ist das irrelevant, aber ich würde mal sagen, das sind nicht allzu viele, bei denen sie punkten können, indem ihr Auto von 0 auf 200 in 6 Sekunden beschleunigt. Also da ist auch immer das Risiko des Bias, der nicht kundengerechten Wahrnehmung von Technikern, die stolz sind auf solche Entwicklungen. Und das ist so ein Beispiel, wo man völlig daneben gelegen hat. Ob man schnell genug umgesteuert hat, kann ich nicht beurteilen, aber da ist ein Grund, warum Volkswagen in der tiefen Misere steckt.
Und Daimler auch.
In Daimler genauso, ja.
Ich bin auch, bekenne ich mich als großer Fan von BMW, aber ich hatte ja sogar 2013 mit damaligem i3 so ziemlich viel visionäres Handeln und Unternehmertum gezeigt. Ich habe dann irgendwann das nicht durchgehalten, weil man doch sehr viel Geld verbrannt hat. Das ist jetzt ein Unterschied zu Elon Musk, der da unbegrenzten Zugang zum Kapital hat. Ja. In Deutschland musste man doch positive Zahlen vorweisen, aber die Fahrzeuge waren damals der Zeit voraus.
Ja, das ist richtig.
Und ich muss mich bekennen, ich habe am Freitag mir einen Elektrowagen bestellt.
Ja?
Ja, ein
aber
i3.
Aber ein BMW.
Ja, von dem neuen i3, der fährt der jetzt ja 900 Kilometer Reichweite. Ja. Aber ich habe unter anderem deswegen des teilautonomen oder fast vollständig autonomen Fahrens bestellt, weil ich doch sehr viel telefoniere, während ich fahre und irgendwelche Konferenzen, da möchte ich, dass ich
technologisch gestützt werde. Bin ich gespannt, wie sich das bewährt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber von der Reichweite, iX3 ist ja schon draußen, wenn man so wie ich fährt, relativ langsam und gemäßigt, dann ist das eine sehr, sehr hohe Reichweite.
Oh, das ist natürlich sagenhaft. Ich fahre ja nach wie vor einen 7er Diesel. wenn ich den voll tanke und vorher nicht zu aggressiv gefahren bin, dann habe ich 1100 Kilometer Reichweite.
Ja, genau.
Das aber ist, 900 ist da nicht mehr weit weg.
Nein, nein. Und für mich ist es ja, ich reise sehr viel und für mich ist es meistens Reise von Hotel zu Hotel am Abend. Mhm. Das heißt, und in 90% der Hotels kann man inzwischen Auto aufladen. Mhm. Vielleicht funktioniert das auch, dass man da nicht mal tanken muss, ja, sondern
man
ist einfach im Hotel.
Ja.
Und ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen, der, glaube ich, bei Hidden Champions auch als Erfolgsfaktor gilt. Du sagst, eine der wichtigsten Erfolgsformeln lautet, mehr Arbeit als Leute zu haben. Das ist ja für viele kontraintuitiv.
Ja gut, wenn ich das Gegenteil nehme, zu viele Leute zu haben, dann ist das ein Produktivitätskiller. Denn die beschäftigen sich ja, die halten unnötige, unproduktive Meetings. Und Jürgen Heraeus von Heraeus hat mal gesagt, wir stellen den zweiten erst ein, wenn wir den dritten brauchen. Also die Hidden Champions haben natürlich überwiegend davon profitiert, dass sie kontinuierlich gewachsen sind. Dann hat man quasi automatisch immer etwas zu wenig Leute. Ich will aber auch sagen, dass man das nicht übertreiben darf. Wenn man heute mit Handwerkern spricht, die sagen, wir haben viel zu wenig Leute, das ist nicht damit gemeint, sondern dass man eine gewisse Spannung hält in der Kapazität der Arbeitskräfte und der Auftragslage. Und wenn man da ein bisschen zu wenig hat, dann ist das ein Produktivitätstreiber. Umgekehrt, wenn man zu viele hat, ist das ein Produktivitätskiller.
Nee, das kann ich auch nachvollziehen. Und wir haben auch damit ein gutes Gefühl auch bei unseren Kunden, weil die häufig, ich meine, die Leute sind immer beschäftigt. Aber nicht immer in der Arbeit. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, ja.
Und ähnlich gilt es auch für die Umsetzung. Und ich fand es bei dir ein sehr interessanter Merksatz. Taktik ist die Opposition der Umsetzer gegen die Herrschaft der Strategen.
Ja, das kann man natürlich sagen. Die Umsetzer, die sind ja mit den täglichen Aufgaben befasst. Und die können natürlich die Strategen unterlaufen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten ein Vertriebsprojekt in einem Logistikunternehmen und der Vorstand hatte beschlossen, dass man die Preise 1-2% anheben will. Der Vertrieb war aber dagegen. Der kann jetzt natürlich nicht offen opponieren, sondern der Vertrieb hat Folgendes gemacht. Beim Kunden X, der hat bisher 80.000 Pakete verschickt, da sagt er, ja, nächstes Jahr schaffst du ja vielleicht die 100.000. Ab 100.000 gibt es 5% Rabatt. So, dann hat er mit dem eine Vereinbarung getroffen, dass er auf die über 100.000 geht und hat dann 5% Rabatt bekommen. Ergebnis, die Preise sind nicht um 1-2% gestiegen, sondern um 2-3% gesunken. Jesus. Und ein Jahr später hat da wirklich einer überprüft, ob die 100% die 100 erreicht wurden. Und wenn er dann bei 90.000 war, dann hätte auch keiner gesagt, du musst jetzt nochmal 5% nachschießen. Also der Vertrieb hat die Strategie des Vorstandes unterlaufen. So, wer hat hier den Fehler gemacht? Schwer zu sagen. Es kann sein, dass das Vorhaben des Vorstandes unrealistisch war, dass zu viel Widerstand bei den Kunden gegen eine Preiserhöhung von 2% da war. Oder es kann sein, dass der Vertrieb sich einfach das Leben etwas bequemer machen wollte und nicht diese Preiserhöhung durchsetzen wollte. Also das ist so ein Beispiel, wo die Taktiker im Tagesbetrieb
die Strategen
ausgetrickst haben. Und was ist die Schlussfolgerung daraus? Dass in dem Fall der Vorstand sich besser mit dem Vertrieb abstimmen muss. Er muss verstehen, was ist denn umsetzbar?
Und Hermann,
vielleicht waren die zwei, gegen den Widerstand des Vertriebs waren die zwei nicht umsetzbar, die 2% Preiserhöhung, oder man hätte den Vertrieb dann überzeugen oder incentivieren müssen, das tatsächlich zu tun, was da unbeschlossen wurde.
Du sagst ja auch in deinem Buch, dass Vertrieb eine enorme Bedeutung für ein Unternehmen hat.
Klar,
das ist,
ja.
Wie findet man gute Vertriebsleute? Wie habt ihr das gemacht? Wie läuft bei euch der Vertrieb?
Bei uns ist Vertrieb und Ausführung nicht getrennt. Wir haben keinen Vertrieb, sondern die Partner sind die Vertriebler und gleichzeitig die Ausführenden. Das ist aber nicht in einem Unternehmen möglich, wo man eine Fabrik hat und dann Produkte verkauft oder wo man eine Zentrale in einer Dienstleistung hat, in der ein Dienstleistungsprodukt entwickelt wird und das muss an die Kunden vertrieben und verkauft werden. Und da sage ich auch, da gilt Ähnliches wie bei Führungskräften, man wird erst im Einsatz sehen, ob einer performt. Und ein wichtiger Unterschied ist bei Vertriebs-, bei Salesforces, bei Außendiensten, hat man Werteverkäufer, Value-Verkäufer oder primär Preisverkäufer. Ja. Und wir hatten mal ein interessantes Projekt in Frankreich. Da haben wir festgestellt, dass ungefähr die Hälfte der Vertriebler nur über Preis und Rabatte und so weiter verkaufte. Und wir haben dann dem Management vorgeschlagen, ihr müsst diese Leute austauschen. Ihr werdet eure Marge nicht hochkriegen, wenn ihr da 50% habt, die eben nur über Rabatte und nicht über Wert und höhere Preise. Und da muss man auch das Incentive-System steuern. Auch ein interessantes Projekt für ein großes deutsches Unternehmen, die weltweit 75.000 Leute im Außendienst haben. Und dort haben wir ein Anti-Rabatt-Incentive eingeführt. Die sahen das auch auf ihrem Computer, wenn sie mehr Rabatt geben, wie viel weniger in ihrem Portemonnaie ankommt. Und da ist innerhalb von 3 Monaten der Durchschnittsrabatt von 16% auf 14% zurückgegangen, ohne dass es Absatzverluste oder Kundenverluste gab. Das ist natürlich genau dasselbe wie 2% Preiserhöhung. Weil letztlich kommt es ja nur auf den Preis nach Rabatt, den Transaktionspreis an. Also da muss man auch steuern.
Hermann, wie siehst du das mit den Incentives? Wir haben zum Beispiel bei uns das komplett abgeschafft. Das heißt, wir sagen, wir führen, wir brauchen das nicht auf ein System outzusourcen, das unsere Leute bestraft oder vielleicht auch in die falsche Richtung lenkt, wenn man jetzt nur den Mehrwert des Kunden als Maßstab betrachtet. Ja.
Also wir haben bei uns das wichtigste Incentives, was wir bei uns im System haben, ist unser Partnersystem. Die Partner, die müssen investieren und sind damit Unternehmer und werden entsprechend am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Wir haben aber daruntergehend auch ein Incentive-System, bei dem wir die Leistung einer Division oder einer Abteilung oder eines Landes auch honorieren. Okay. Aber auf Gewinnbasis, nicht jetzt detailgesteuert auf einen einzelnen Kunden bezogen, weil
als Erfolgsbeteiligung im Prinzip dann.
Das ist eine Erfolgsbeteiligung. Wie das Verhältnis zwischen einem Partner und einem einzelnen Kunden ist, ob der das da richtig macht, das können wir nicht beurteilen. Wir beurteilen das nur am Erfolg und beteiligen die Partner daran.
Und Hermann, vielleicht noch eine Frage zu den sehr vielen Menschen, die du in deinem Buch immer wieder zitierst. Du hattest, glaube ich, ein Riesenprivileg in deinem Leben, unglaublich viele Denker, Wirtschaftslenker, Philosophen kennenzulernen, von Kotler bis zu Drucker. Wer hat sich wirklich beeindruckt und womit?
Also die zwei Personen, die mich am meisten beeindruckt haben, da war einer aus einem ganz anderen Bereich, das ist der frühere Kardinal Josef Höffner aus Köln, den ich 2-mal getroffen habe, einmal in Tokio und einmal in Köln. Aber frag mich nicht, warum der mich beeindruckt hat. Das kann ich auch nicht erklären.
Passiert.
Und die zweite Person, die mich sehr beeindruckt hat, ist eine Koreanerin, Miki Lee. Das ist die Enkelin des Gründers von Samsung, die schwerstbehindert ist von einer Kindheitskrankheit, eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Die hat ein Unternehmen gegründet, das heißt CJ Group. Das macht mittlerweile, ist im Entertainment-Bereich, auch im Einzelhandel aktiv, macht 30 Milliarden Dollar Umsatz. Die spielt auch eine ganz wichtige Rolle in Hollywood. Ich sagte ja Entertainment. hat mit den berühmtesten Hollywood-Produzenten zusammengearbeitet, gemeinsam Unternehmen gemacht. Das sind die Personen, die mich am meisten beeindruckt haben.
Wahnsinn.
In dem Fall von Mickey Lee, trotz schwerster Behinderung eine unglaubliche unternehmerische Leistung. Und im Falle von Kardinal Höffner kann ich das nicht erklären. Die konkrete Situation, da ich sagte, ich war an diesem Management-Seminar in Schloss Gracht und wir hatten eine Tagung Kirche und Wirtschaft. Und da wollten wir Höffner, ich rede jetzt von Mitte der 80er Jahre, als Referenten haben. Höffner hat 4 erworbene Doktortitel. Unter anderem
nicht
auch in
HC, sondern
nicht HC, in Theologie, in Philosophie, in Jura und in Volkswirtschaft. Alle erworben durch Doktorarbeiten. Und der wäre also insofern ein idealer Referent für das Thema Kirche und Wirtschaft. Dann bin ich zu ihm gefahren nach Köln, er hat mich empfangen. Dann habe ich ihm das geschildert. Und dann sagt er ganz ruhig, nein, ich kann das nicht machen. Da wusste ich, ich brauche kein Wort mehr zu verlieren. Das war so endgültig, ganz ruhig und gelassen. Und dann sagt er aber, ich besorge Ihnen jemanden, der das macht. Und da hat er uns tatsächlich aus Rom, aus dem Vatikan, einen deutschstämmigen Kardinal Cordes beschafft, der auch auf dem Gebiet kompetent war. Und das sind so Situationen, da weiß man, er war nicht unfreundlich, nichts.
Man weiß, woran man ist.
Man weiß, woran man ist.
Das ist sehr schön. Hermann, dein Leben kann man auch als Buch bezeichnen. Und du hast ja sogar schon ein Buch darüber geschrieben. Aber wenn du jetzt dein Leben reflektierst und sagst, okay, der Titel meines Buches des Lebens wäre?
Da würde ich den amerikanischen Titel meiner Autobiografie übernehmen. Das heißt, Many Worlds, One Life. In Deutsch haben wir 2 Welten, ein Leben, aber viele Welten, ein Leben ist eigentlich besser. Ich bin nach wie vor der Bauernjunge aus der Eifel geblieben, der durch glückliche Zufälle und Weichenstellungen dann in die Welt hinausgekommen ist. Aber viele Welten, ein Leben.
Ja.
Und als letztes Wort in allen Ansprachen, vor meinen Mitarbeitern habe ich immer gesagt, per aspera ad astra. Das heißt, auf Frauenfaden zu den Sternen, stammt von Seneca. Behalte deine Sterne im Auge, sei ambitioniert, aber es muss dir auch klar sein, dass das nicht glatte, polierte Straßen sind, sondern du wirst auf Hindernisse stoßen, Rückschläge erleben und dann musst du durchhalten und weiter deinen Weg verfolgen.
Das kann man vielleicht auch als Ratschlag für die Menschen nehmen.
Ja.
Hast du zuletzt ein spannendes Buch gelesen, Hermann, das dich wirklich beeindruckt hat?
Ich lese im Moment, ob das spannend ist, ein Buch über Superreiche, über amerikanische Superreiche. Das fängt mit Yachten an und hat auch im Titel was mit Yacht. Das ist schon ziemlich verrückt.
Skurril.
Also ich bin ja mittlerweile der Meinung, dass unter den Superreichen noch mehr Verrückte sind als unter der allgemeinen Bevölkerung. Das ist so ein Rattenrennen, wer die größere Yacht hat oder da eine Rolle spielt. Also ich denke, man muss das mit einem kölschen Motto sehen, jeder Jeck ist anders.
Eifel ist das etwas anderes, ja, Demut und Eitelkeit.
Das ist also auch ein gutes Motto, mit der Menschheit zurechtzukommen, dass jeder Eck ist anders, aber nimm es mit Eitelkeit.
Ach, Hermann, ich bedanke mich herzlich für ein wunderbares Gespräch. Das war wieder eine Freude und ich freue mich, dich nächstes Jahr bei unserem Turnaround-Forum dich zu sehen.
Ja.
Das ist mir
Anfang
eine große
März
Freude.
Ist das. Ja. Ja. Okay.
Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bleiben wir im Austausch. Danke dir.
Ja, bis bald. Alles klar. Schönen Tag.
Danke.
Schöne Woche.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.